Ich freue mich sehr, dass wir uns wieder gemeinsam versammeln dürfen unter seinem Wort, und ich gebe wahrscheinlich recht in der Annahme, dass ich da nicht der Einzige bin. Wir versammeln uns unter seinem Wort, weil wir ja wissen, dass sein Wort nicht leer zurückkommt, sondern dass es eine Wirksamkeit hat an uns, mit Sicherheit auch an der unsichtbaren Welt. Und ich möchte eine Stelle vorlesen, in der eine Wirksamkeitsart dieses Wortes beschrieben wird, die mir immer wieder wichtig ist, immer wieder mich beschäftigt, sehr bekannt aus dem Hebräer, aus dem 4. Kapitel, die Verse 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das klingt ja zunächst einmal wie eine Drohung, zumindest für das Fleisch. Ist es mit Sicherheit in einem gewissen Sinne auch. Aber dem Geistlichen, dem neuen Menschen, dem Inneren, ist es ja, wie soll ich sagen, ist es ja mehr ein Versprechen, eine Verheißung, weil der innere Mensch, der sehnt sich ja zunehmend danach, nicht so bleiben zu müssen, wie wir sind. Der hat ja eine Sehnsucht danach, dass das Herz gereinigt wird, dass es geläutert wird, dass es das alte Wesen ausgebrannt wird, dass es hinausgenommen wird. Wer kennt es nicht, dieses sehnsüchtige Ringen danach, nicht mehr so sein zu müssen, wie man ist, dass man, wie es unsere Brüder auch oft sagen, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, sondern dass wir in das Bild Christi umgestaltet werden. Und da ist mir dieses Wort immer wieder eine Ermunterung und eine Ermutigung und auch eine Beschreibung, wie das passieren kann, weil uns kann es ja oft nicht schnell genug gehen. Und was wir auch schnell lernen müssen, oder mir wird das immer klarer, ich denke, das geht nicht nur mir so, dass wir erkennen müssen, dass wir es einfach selber nicht vermögen, dass es nicht möglich ist, dass wir unser Herz erneuern, weil wir keinen Zugriff drauf haben. Wir kommen da nicht ran. Da unten, wir können zwar ab und zu, schenkt der Geist einen Blick darunter, und dann wird es einem manchmal ganz anders, wenn man sieht, was da alles drinsteckt, aber wir haben keinen Zugriff darauf. Und da haben wir dann dieses wunderbare Wort, was uns sagt, dass das Wort wirksam ist und dass es durchschneidet, scharf trennt zwischen dem, was geistlich ist und dem, was fleischlich ist, zwischen dem Alten und dem Neuen, und dass es auch ein Richter der Gesinnungen des Herzens ist, also ein Richter auch im Sinne des Zurechtbringens natürlich. Und das ist mit ein Grund, warum wir hier sind, weil wir wissen, dass das Wort, sei es jetzt, ob wir es lesen oder ob wir zusammen unter das Wort gehen und es hören, dass es an uns wirksam ist, dass es zurechtbringt, dass es reinigt. Und also mir ging es schon so in den vergangenen Diensten, dass immer mal wieder wie ein Stich ein Wort in mein Herz hineingebohrt hat, was natürlich zum einen schmerzhaft ist, zum anderen aber auch eine große Befreiung sein kann. Oder auch, es ist ein Gnadengeschenk, dass unser Herr uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass er uns immer mehr aufzeigt, was da drin steckt durch sein Wort, und dass wir auch wissen dürfen, dass es nicht wir sein müssen, die da was ändern, sondern dass es sein Wort ist. Und oder wie es der Johannes auch gesagt hat, dass wir uns für die Gedanken Gottes interessieren, dass wir uns danach ausstrecken, unseren Herrn zu erkennen, und dadurch werden wir verwandelt, wenn wir ihn anschauen, nicht wenn wir uns rumdoktern und da rumprobieren. Das kann man versuchen, das muss wahrscheinlich auch jeder mal versuchen, das werden wir wahrscheinlich auch bis zum Schluss immer mal wieder versuchen, aber er möge es schenken, dass wir wirklich dahin wachsen, dass wir uns von seinem Wort allein umgestalten lassen, und dazu segne er auch sein Wort diesen Abend. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du dich geoffenbart hast in deinem Wort, dass wir nicht mehr im Dunkeln tappen müssen, sondern Vater, dass du uns gezeigt hast, was deine Herzensgedanken sind. Und ich danke dir auch dafür, Vater, dass wir ein neues Leben in uns tragen dürfen, dass wir ein Leben in uns haben dürfen, was vor dir als makellos und gerechtfertigt dasteht, ohne Flecken und Runzeln, Vater. Und ich danke dir auch dafür, dass wir wissen dürfen, dass du uns in das Bild deines Sohnes umgestalten wirst, dass da einmal nichts mehr übrig bleiben wird von dem alten, bösen Wesen, sondern dass wir einmal voll und ganz die Gesinnung deines Sohnes haben. Und ich möchte dich auch darum bitten, dass es auch, wenn es möglich ist, jetzt schon sein darf, dass wir möglichst viel, möglichst weit dahin wachsen dürfen, deinem Sohn gleichgestaltet zu werden, dass wir dir eine Ehre sind, ein Ruhm sind, dass wir nicht, dir zum Spott gereichen, sondern Vater, immer mehr solche sein dürfen, an denen dein Wesen erkannt und geschaut werden kann. Ich danke dir dafür, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass du durch dein Wort das in uns bewirkst. Und ich darf dir auch unseren lieben Bruder Albrecht anbefehlen, dass du ihm Freudigkeit schenkst und Freimut und ein brennendes Herz, Herr Jesus Christus, dafür, dich groß zu machen, dass er wirklich eine Gesinnung haben darf, die dich ehrt. Vater, du kannst es in ihm wirken und du kannst auch in uns wirken, dass wir zuhören, so dass du in uns wirksam bist, dass wir nicht verstocken, sondern Vater, dass wir uns wirklich von deinem zweischneidigen Schwert auch durchrichten lassen, dass wir es uns gefallen lassen, Vater, wenn du an uns herumschneidest, da wo es notwendig ist. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht so lässt, sondern dass du uns in das Bild deines Sohnes umgestaltest, zu deiner Ehre. Amen. Amen. Ich habe noch kurz was bekannt zu geben wegen den Vorträgen. Und zwar, wer sich die Vorträge einzeln bestellt, also nicht im MP3-Paket, sondern einzeln, der kann sich an die Nummerierung halten, die in der ursprünglichen Liste drinsteht. Also auch wenn jetzt alles völlig durcheinander geworfen ist, die Nummerierung, die ursprüngliche, bleibt bestehen. Also das nur, falls jemand die Dinge einzeln bestellen möchte. Genau, wer es im Paket bestellt, ich glaube, da ist eh egal. Gell? Und ja, mit dem Hubschrauber, glaube ich, das hat sich für heute erledigt. Falls der nochmal kommt, ist gelandet. Dem Herrn sei Dank. Okay.
Zur Besichtigung freigegeben.
Okay, also das Thema hat sich dann damit auch erledigt. Dann lasst uns gemeinsam singen. Das Lied 555, die Strophen 1 bis 3, ich bin mir ziemlich sicher, dass das alle sein dürften. Genau. 555.
Thank you.
möchte noch zwei Stellen lesen aus dem Alten Testament zur Hinführung, zur Verkündigung. Und zwar aus Jesaja 44, den Vers 28 und 45, 1. Da geht es um Yahweh, der sagt, ich habe dir Israel dieses und jenes getan und ich mache dies und jenes. Und dann sagt er unter anderem, der von Kyros spricht, mein Hirte, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. So spricht Yahweh zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen. Und die Hüften der Könige entgürte ich, um Türen vor ihm zu öffnen, und Tore bleiben nicht verschlossen. Und noch aus Hosea, das dritte Kapitel. Keine Angst, ist nicht so lang. Und Yahweh sprach zu mir, geh noch einmal, liebe eine Frau, die sich von einem anderen lieben lässt und Ehebruch treibt, wie Yahweh die Söhne Israel liebt, die sich aber anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Da kaufte ich sie mir für 15 Silberschekel und einen Homer Gerste und einen Letech Gerste. Und ich sagte zu ihr, viele Tage sollst du bei mir bleiben, du sollst nicht huren und keinem Mann gehören, und auch ich verhalte mich dir gegenüber so. Denn die Söhne Israel bleiben viele Tage ohne König und ohne Oberste, ohne Schlachtopfer und ohne Gedenkstein und ohne Ephod und Teraphim. Danach werden die Söhne Israel umkehren und Yahweh ihren Gott aufsuchen und David ihren König. Und sie werden sich bebend zu Yahweh wenden und zu seiner Güte am Ende der Tage. Albrecht.
Guten Abend, liebe Geschwister. Endlich werden wir heute Abend uns mit der Zurechtbringung Israels beschäftigen und mit der Aufrichtung des Königreichs der Himmel oder der Königsherrschaft Jesu Christi auf Erden. Das wird das Hauptthema sein. Aber wenn man sich mit der Zurechtbringung Israels beschäftigt, dann muss man auch die Generalamnestie des Chores mit berücksichtigen. Und so möchte ich so, ich hoffe, dass ich das schaffe, ungefähr 10 Minuten bis 15 Minuten an dieser Stelle stehen bleiben, denn es gehört mit zur Zurechtbringung Israels, was da abgelaufen ist. Und zwar hat unser Bruder eben die Stelle in Jesaja 44 gelesen. Und der Jesaja war ja Zeitgenosse der Wegführung des Nordreichs. Denn im 6. Jahre Hiskias wurde das Nordreich weggeführt. Und Juda hatte zu diesem Zeitpunkt, also so runde 100 Jahre noch, im Lande länger gelebt, bis zu ihrer Wegführung. Und jetzt muss man sich vorstellen, wir wissen ja nicht ganz genau, wann der Jesaja jetzt rein zeitlich dieses Wort gesprochen hat, das er uns vorgelesen hat. Aber da wird bereits, also jetzt ungefähr 170 Jahre bevor der Chores dieses Dekret erließ, hat das Wort Jehovas bereits seinen Namen geoffenbart. Und es hat noch mehr geoffenbart, es spricht vom gesalbten Chores. Das bedeutet was? Jeremia hat nun für Jerusalem und den Überrest des Südreichs dann zu seiner Zeit, noch zur Zeit des Königs Josias, der größten Reform, die überhaupt je über das verdorbene Israel gelaufen war, also viele Jahre später, das sind ungefähr so 20, 30 Jahre vorher gewesen, hier, was der Jeremia sagte, Der hat in Jeremia 25 und 29 70 Jahre Gefangenschaft vorausgesagt. Und er hat auch gesagt und wiederholt, was wir bereits in 3. Mose 26 und auch im 5. Buch Mose gelesen hatten, in unserer vorletzten Versammlung und in der letzten, hat er gesagt, dass das Land seine Sabbate genießen werde, diese 70 Jahre. Und nun, als diese 70 Jahre nahezu abgelaufen waren, da wird Daniel aufmerksam auf diese Weissagung, die wir in Jeremia 25 finden. Die dürft ihr selber nachlesen. Und er bekommt nun gesagt, dass über Jerusalem nicht nur 70 Jahre, sondern 70 Siebener bestimmt sind, wie wir das am besten wiedergeben, zunächst einmal. Und nun wird ihm gesagt, dass über die Stadt Jehovas 70 Siebener bestimmt wären. Und wir wissen auch aus dem Danielbuch, dass der Daniel selber bis zum 3. Jahre des Chores gedient hatte. Das heißt, er hat diesen Erlass, von dem wir gleich lesen werden, selber noch mitbekommen. Und wir sagten in meinem letzten Dienst schon, dass Gott es so gefügt hatte, dass auch während dieser 70-jährigen Gefangenschaft ein Prophet in Israel war, eben dort in Babel. Neben Daniel war übrigens auch noch Hesekiel. Dort irgendwo, wir wissen nicht genau, wo er dort gelebt hat, aber er war bereits mit der Wegführung Joachims weggeführt worden. Also vor der Wegführung zur Zeit des Zedekia. Nun lesen wir in 2. Chroniker 36 die Verse 21 bis 23 und sie bilden die Antwort auf das, was wir eben vorhin in Jesaja 44 gehört haben. Damit erfüllt würde das Wort Jehovas durch den Mund Jeremias, und da bezieht sich die Schrift auf Jeremia 25, bis das Land seine Sabbate genossen hätte. Alle die Tage seiner Verwüstung hatte es Ruhe, bis 70 Jahre voll waren. Und im ersten Jahre Kores, des Königs von Persien, damit das Wort Jehovas durch den Mund Jeremias erfüllt würde, erweckte Jehova den Geist des Kores, des Königs von Persien, und er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich, und zwar auch schriftlich, also nicht nur mündlich über irgendwelche Herolde, sondern durch ein schriftliches Dekret. Und dem er sprach, und jetzt möchte ich euch bitten, dass ihr eure Herzen weit macht und genau auf jedes Wort achtet, was da steht. So spricht Kores, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat Jehova, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend aus unter euch aus seinem Volke ist, mit dem sei Jehova sein Gott und er ziehe hinauf. Frage: Wie viele Stämme gehören zu dem Volk Jehovas? Wie viele Stämme sind also hier in die Freiheit entlassen? 12. Nicht 2, nicht 10, sondern 12. Also war dieses Dekret eine Generalamnestie für das weggeführte Volk Israel. Sonst hätte müssen der Kores sagen, wer unter euch aus Juda ist, oder aus Juda und Benjamin und Levi und alle anderen müssen bleiben. Nein, es heißt, wer irgend unter euch aus seinem Volke ist, mit dem sei Jehova sein Gott und er ziehe hinauf. So einfach redet die Schrift. Der Gott des Himmels spricht zu Kores. Und wenn wir etwa zu Nebukadnezar gehen, so wissen wir auch, dass er vom Gott des Himmels redet. Das ist die Bezeichnung der damaligen Nationen gewesen, Menschen aus den Nationen, mit denen der Gott Israels in Verbindung getreten ist. Die sprechen alle vom Gott des Himmels. Oder eigentlich genau genommen nach dem Hebräischen vom Gott der Himmel, weil im Hebräischen die Himmel grundsätzlich in der Mehrzahl genannt sind. Der Gott Israels redete offenbar direkt zu diesem Kores, auf welche Weise ist uns nicht gesagt. Das müssen wir auch nicht wissen. Es heißt, Jehova erweckte den Geist des Kores, das reicht. Ja? Und wir wissen, dass er offensichtlich ihm auch angewiesen hatte, wie er diese Amnestie zu formulieren hat. Ja? Das ist nicht auf seiner Miste gewachsen, weil da geht es ja schließlich um den Erwählten Jehovas, um den erstgeborenen Sohn unter den Völkern, und das ist Israel. Und Kores beherrschte damals übrigens alle Gebiete, in welche auch die Stämme des Nordreichs über 100 Jahre früher weggeführt waren. Ja, der Nordteil des Persischen Reiches und das, was heute etwa zum, die östliche Hälfte des heutigen Irak, das war damals Assyrien. Und dorthin wurde das Nordreich weggeführt ursprünglich unter Salmaneser. Nun, daraus müssen wir den Schluss ziehen, dass der Neuanfang, der in Jerusalem damals also geschieht, dass es ein Neuanfang für ganz Israel war. Es steht auf einem ganz anderen Blatt, wie viele Leute diesem Ruf gefolgt sind. Das ist was völlig anderes. Es geht um die Tatsache, dass das ganze Volk in die Freiheit entlassen wurde, zu entscheiden, gehe ich jetzt dahin oder gehe ich nicht hin. Das ist entscheidend. Und alles andere, das ist eben ein anderes Blatt und liegt natürlich unter der Kontrolle Gottes. Und der sorgt auch dafür, wie das weitergeht. In Jeremia 3 spricht zum Beispiel Gott von einem Scheidebrief, den der Gott Israels dem Nordreich gegeben hat, der abtrünnigen Israel, wie er dort sagt. Und dieser Scheidebrief, von dem wir dort lesen, ich werde die Stelle gleich vorlesen, der ist nichts anderes als das, was Hosea, der Zeitgenosse Jesajas, also über 100 Jahre vorher, ausgesprochen hatte. Wir lesen jetzt in Hosea 1 die Verse 4 bis 9 und wir müssen uns im Klaren sein, dass diese Verse zu Lebzeiten Jesajas gesprochen wurden. Und das, was wir nachher lesen, das war über 100 Jahre später, ausgesagt durch Jeremia. Nun, Hosea 1, 4 bis 9. Und Jehova sprach zu ihm: Gib ihm den Namen Israel, diesem Hurenkind. Ja? Denn noch um ein kleines, so werde ich die Blutschuld von Israel an dem Hause Jehus heimsuchen. Also war damals ein Nachkomme des Hauses Jehus König. Und der Jehu war ja der unmittelbare Nachfolger von Ahab. Ja, also wir sehen hier, wann diese Aussage ungefähr gemacht wurde. Und dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich den Bogen Israels zerbrechen im Tale Israel. Und sie war wiederum schwanger und gebar eine Tochter. Und er sprach zu ihm: Gib ihr den Namen Lo-Ruhamah, nicht Begnadigte, denn ich werde mich fortan des Hauses Israel nicht mehr erbarmen, dass ich ihnen irgendwie vergebe. Aber des Hauses Juda werde ich mich erbarmen und sie retten durch Jehova ihren Gott. Und nicht werde ich sie retten durch Bogen und durch Schwert und durch Krieg, durch Rosse und durch Reiter. Und sie entwöhnte die Lo-Ruhamah, und sie ward wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und er sprach: Gib ihm den Namen Lo-Ami, nicht mein Volk, denn ihr seid nicht mein Volk, und ich will nicht euer sein. Das wird also durch den Hosea gepredigt damals. So. Und wenn wir uns jetzt an diese Zeit erinnern, in der es darum ging, das Nordreich zu zerstören, also zur Zeit des Hiskia, dann lesen wir in Jesaja 37 bis 39, dass die Assyrer mehrfach ganz Juda besetzt hatten und den Norden bereits. Und was passiert? Juda wird gerettet ohne einen Schwertstreich. 185.000 Assyrer fallen durch einen Engel Jehovas in einer Nacht. Ja. Also war das mindestens eine Vorerfüllung dieser Weissagung des Hosea. Wenn wir jetzt nach Jeremia 3 gehen, dann lesen wir etwa über 100 Jahre später, vor der Wegführung Judas. Und da sagt Gott über den Jeremia: Und ich sah, dass trotz alledem, dass ich die abtrünnige Israel, weil sie die Ehe gebrochen, entlassen und ich ihr einen Scheidebrief gegeben hatte, doch die treulose Juda, ihre Schwester, sich nicht fürchtete, sondern hinging und selbst auch hurte. Und es geschah, wegen des Lärmes ihrer Hurerei entweihte sie das Land und sie trieb Ehebruch mit Stein und mit Holz. Und selbst bei diesem allen ist ihre treulose Schwester Juda nicht zu mir zurückgekehrt mit ihrem ganzen Herzen, sondern nur mit Falschheit, spricht Jehova. Und jetzt müsst ihr euch vergegenwärtigen, das wurde zur Zeit Josias gesagt. Und es war eine Landesreinigung, die ging weit über die Grenzen Judas hinaus. Der Josia hatte die eherne Schlange kaputt gemacht, die seit Mose als Götze gedient hat. Er hat die beiden Kälber zerschlagen und zerstäubt und auf die Gräber ihrer Anbeter streuen lassen und so weiter. Und während dieser Zeit wird diese Weissagung gegeben. Das Gericht im Norden hatte also ursprünglich die Absicht Gottes, dass aufgrund dieser Wegführung im Norden Juda zur Besinnung kommt und das ganze Volk wie sein König eben mit ganzem Herzen zu ihrem Gott umkehrt. Und das haben sie nicht gemacht. Und jetzt lesen wir weiter, was in den Versen 11 bis 14 steht. Und Jehova sprach zu mir: Die abtrünnige Israel, also die, die einen Scheidebrief bekam, die rausgeworfen wurde aus dem Land, die hat sich gerechter erwiesen als Juda, die Treulose. Geh und rufe diese Worte aus gegen Norden und sprich: Kehre zurück, du abtrünnige Israel. Sprich Jehova, ich will nicht finster auf euch blicken. Oder eigentlich heißt es: Mein Angesicht nicht gegen euch senken, denn ich bin gütig, spricht Jehova, ich werde nicht für immer nachtragen. Nur erkenne deine Missetat, dass du von Jehova, deinem Gott, abgefallen und zu den Fremden hin und her gelaufen bist, unter jeden grünen Baum, aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht Jehova. Kehret um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht Jehova, denn ich habe mich ja mit euch vermählt. Und ich werde euch nehmen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht, und euch nach Zion bringen. Zu wem spricht Gott hier? Zu dem verbannten Norden. Und wir sehen, dass offensichtlich der Ehebund Jehovas im göttlichen Sinne gar nicht gebrochen wurde, ja. Der Scheidebrief war zwar ausgesprochen, aber die Ehe ist vor Gott niemals auslöschbar. Ja, das hat schon Gott gesagt, als er die Ehe eingeführt hat im Paradies. Und erinnert euch, ich sagte schon einmal, dass das mit ein Grund wohl war, dass die Ehe nicht zu brechen ist vor Gott, weil er sonst, ja, sonst würde ja dieser Scheidebrief als kompletter Ehebruch gewertet werden können. Ja, und Gott hat auch, wenn er einen Scheidebrief an sein Volk gibt, die Ehe mit seinem Volk nicht gelöst, ja, sondern es war umgekehrt. Der Herr Jesus, der Eheherr, der ist gestorben. Und jetzt konnte sie, obwohl sie Hure war, zur Witwe geworden, des Christus werden, so wie Paulus das in Römer 7 beschreibt. Aber da können wir nicht stehen bleiben. Was der Herr Jesus zum Thema Scheidebrief gesagt hat, das wissen wir auch. Die Pharisäer haben ihn da aufs Kreuz legen wollen und er antwortet ihnen klar: Mose hat euch wegen eurer Herzenshärtigkeit gestattet, eure Frauen zu entlassen. Aber von Anfang an ist es nicht so gewesen. Also Gott wird sich doch wohl an seine Ordnung halten, die er einmal aufgestellt hat. Das heißt, wenn er einen Scheidebrief ausstellt, ja, dann ist es etwas Temporäres. Aber die Ehe ist eigentlich davon nicht betroffen. Denn das zeigt ganz klar die Aussage in Jeremia 3. Und ich bitte euch, dass ihr das ganze Kapitel mal durchlest. Da haben wir jetzt einfach die Zeit nicht. Dann kommt es ganz klar heraus. Jeremia 3,12 heißt, haben wir gelesen: Kehre zurück, du abtrünnige Israel, spricht Jehova. Nun, in Jeremia 50, da kommen auch einige Verheißungen zu dieser Thematik. Das möchte ich euch einfach nennen, dass ihr es selber mal nachlest. Ich lese jetzt aus Jeremia 51 die Verse 5 und 6. Die sind nach Hosea gesprochen worden. Ja? Da heißt es: Denn nicht verwitwet ist Israel, noch Juda vor seinem Gott, von Jehova der Heerscharen. Denn jener Land ist voll Schuld wegen des heiligen Israels. Flieht aus Babel hinaus und rettet ein jeder sein Leben, werdet nicht vertilgt wegen seiner Ungerechtigkeit, denn es ist die Zeit der Rache Jehovas. Was es getan hat, vergilt er ihm. Und hier spricht Jeremia vom Gericht über das zweite Babel. Und wenn wir die Offenbarung dazu jetzt lesen würden, dann würden wir feststellen, dass in Offenbarung 17 und 18, vor allem 18, Zitate aus diesem Kapitel gemacht werden. Das bedeutet, was wir da lesen, das ist nicht nur das Gericht über das zweite Babel gewesen, sondern das Gericht geht bis hin zum dritten Babel, bis ans Ende. Ja, dort heißt es nämlich auch: Geht aus Babel hinaus. In Offenbarung 18, Vers 4 oder 5 ist das, glaube ich. Ja, also so funktionierte das. Der Aufruf in Jeremia 51, flieht aus Babel hinaus, den müssen wir in zwei Phasen sehen. Die erste Phase war unter Kores und dann später unter Artasasta. Auch der hatte ein Dekret erlassen, noch einmal, um das, was der Kores geschrieben hatte, zu bestätigen. Und die zweite Phase der Rückkehr Israels, die ist am Ende dieses Äons und sie wird nach Ezekiel 37 verlaufen. In Esra 1, Vers 4, da wird auf das Dekret, das wir in 2. Chroniker 36 gelesen hatten, Bezug genommen. Und es wird aus der Schrift des Kores noch ein Stückchen weiter zitiert, wie in 2. Chroniker 36. Es steht dort in Esra 1, Vers 4: Und ein jeder, der übrig bleibt an irgendeinem Ort, wo er sich aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, nebst den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Also wie zum Auszugszeitpunkt von Ägypten, exakt gleich. Die Ägypter hatten damals auch dem Volk Habe mitgegeben, Gold, Silber und Wegzehrung. In Vers 5 heißt es, und das ist auch etwas, was wir uns jetzt vergegenwärtigen müssen, das ist die Reaktion auf dieses Dekret von Kores und später noch von Artasasta. Und es machten sich auf die Häupter der Väter von Juda und Benjamin und die Priester und die Leviten, ein jeder, dessen Geist Jehova, der Gott, erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus Jehovas in Jerusalem zu bauen. Das heißt, ein jeder, dessen Geist Jehovas erweckte, der folgte diesem Aufruf. Später, in Kapitel 2, Vers 7, muss das heißen wahrscheinlich, da lesen wir, und die Priester und die Leviten und die aus dem Volk und die Sänger und die Torhüter und die Netinim wohnten in ihren Städten. Und ganz Israel wohnte in seinen Städten. Also das, was damals nach Israel zurückgekehrt war, wird hier summarisch genannt. Sie sind also im ganzen Land, haben die wieder Wohnung genommen. Laut Esra. Wir dürfen jetzt da natürlich nicht stehen bleiben, das ist keine Frage. Man könnte durchaus noch eine ganze Stunde über diese Thematik reden, das wäre kein Problem. Die Schrift ist voll von Aussagen zu dieser ersten Rückkehr aus der Gefangenschaft. Auf jeden Fall wissen wir ganz klar, dass nicht alle Zerstreuten Israels zurückgekehrt sind. Und es ist auch klar, warum. Denn im Daniel, das hatten wir vorhin schon genannt, Daniel 9, bekommt der Daniel eine Zeitprophetie geoffenbart und dort sagt Gott ihm, dass nicht nur 70 Jahre Gefangenschaft sein werden, sondern 70 Siebener. Ja? Und im Daniel wird gesagt, dass in 7 plus 1 Siebenern Jerusalem wiederhergestellt wird und nach 62 plus 7 wird Siebenern wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Also bleibt dann noch ein Siebener übrig. Ja, das ist dieser berühmte 70. Siebener. Und wir wissen ja auch, dass die Gefangenschaft Israels ja nicht nur Babel oder Assyrien betraf, sondern dass sie in alle Königreiche der Erde verstreut werden würden durch ihren Ungehorsam. Und wir wissen auch, dass dann im Jahr 70 nach Christus das wieder passiert ist, ja, nachdem Israel seine zweite Gnade, den ausgegossenen Geist an Pfingsten und den Dienst der 12 Apostel an ihnen nicht angenommen hatte. Da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen. Der nächste Punkt, der uns jetzt hauptsächlich beschäftigen soll, ist die Königsherrschaft des Messias auf Erden. Man kann das auch nennen nach der Schrift Aufrichtung der zerfallenen Hütte Davids, denn beides gehört untrennbar miteinander zusammen. Wir werden natürlich der Zeit halber hier nur einige Grundlinien ziehen können, das ist auch klar, denn auch dieses Thema müsste man streng genommen in mehreren Versammlungen wirklich bis zu Ende bringen, ja, damit es in allen Stücken bewiesen ist. Und der Manuel hat vorher schon in Hosea 3 eine Schlüsselstelle gelesen. Und aus dieser Schlüsselstelle möchte ich den 4. Vers noch einmal wiederholen. Zunächst einmal möchte ich noch die zwei großen Fragen nennen, um die es jetzt geht. Wie und wann kommt denn diese Königsherrschaft des Messias zur Auswirkung oder wie und wann richtet er die verfallene Hütte Davids wieder auf? Das ist doch die nächste Frage, wenn es darum gehen soll. Und wer ist der König? Nach Hosea 3 gilt Vers 4, denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer und ohne Bildsäule oder Denksäule des Baal und ohne Ephod und ohne Teraphim. Das Ephod steht für Gesichte, ja, denn unter David wurde das Ephod geholt, ja, und dann hat der David seinen Gott befragt, ja, über dieses Ephod. Danach heißt es, nach vielen Tagen, danach werden erstens die Kinder Israel umkehren und zweitens ihren Gott und drittens David ihren König suchen und viertens, sie werden sich zitternd wenden zu Jehova und zu seiner Güte am Ende der Tage. Frage, wie viele kehren um? Die Kinder Israel. Steht da. Alle, die dann noch da sind. Natürlich, klar. Ja, also die, die am Ende sind, die werden alle umkehren. Steht hier. Einfach und klar bezeugt. Als Ergänzung lesen wir noch aus Hosea 5, die bekannte Stelle 14 und 15. Denn ich werde für Ephraim wie ein Löwe sein und für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Ich werde zerreißen und davon gehen. Ich werde wegtragen und niemand wird erretten. Ich werde davon gehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Diese klaren Worte beantworten uns gleich mehrere Fragen. Und ich möchte noch einmal erinnern, der Hosea lebte zusammen mit dem Jesaja und dem Micha und dem Amos zur Zeit der Könige Usia und der nächsten vier Könige. Ja? Und jetzt heißt es hier als Konsequenz aus dieser Stelle, das Gericht über ganz Israel dauert viele Tage. Später, dem Daniel, sagt nun der Herr, wie lange? 70 Siebener lang. Also 7 plus 62 plus 1 gleich 70. Ja? So lange dauert das Gericht, nicht nur 70 Jahre. Und danach werden sie umkehren, steht da. Ja? Israel wird absolut sicher zu seinem Gott umkehren. Das hatten wir ja schon bei Mose gelesen. In 5. Mose 30 etwa oder 5. Mose 6, 3. Mose 26 ab Vers 39 ist, glaube ich, dort. Es wird seinen König David suchen. Das nächste, was hier steht. Schließlich spricht der Hosea auch die Zeitfrage ganz klar an. Es steht hier geschrieben, am Ende der Tage. Das ist gleichbedeutend mit dem Ende dieses gegenwärtigen bösen Äons. Vorher ist keiner der hier genannten vier Punkte zu erwarten. Ja? Was da steht im Hosea 5, können wir nicht erwarten vor dem Ende dieses Äons. Etwa eine größere Umkehr Israels, eine größere umfassende Rückkehr in das Land, das ist nicht drin vor dem Ende der Tage. Denn hier steht, sonst würde das Wort sich ja widersprechen. Und das kann wohl nicht sein. Nach der Stelle in Hosea 5 wird zur Zeit ihrer Errettung Bedrängnis herrschen, denn es heißt, aus der Bedrängnis werden sie mich suchen. Ja, das heißt, bevor eine schwere Bedrängnis über Israel kommt, ist nicht zu erwarten, dass sie umkehren. Und einer der Brüder hat dieser Tage gefragt, was sollten wir denn eigentlich für Israel beten? Und jetzt möchte ich den schweren Satz sagen, denkt mal bitte darüber nach, wenn wir darum beten, dass Gott sein Wort erfüllt, dann müssten wir konsequenterweise um das beten, was hier im Hosea geschrieben steht. Dass Gott doch möglichst bald diese Bedrängnis schicken möchte, aus denen sie dann unfehlbar sicher zu ihrem Gott umkehren, weil das ist das, was die Welt eigentlich braucht. Ja? Also die Nationen.
Aber die Voraussetzung ist, dass Israel zum großen Teil im Land ist. Sonst gibt es, wo soll die Bedrängnis sein? Außerhalb, ja, oder innerhalb? Die Bedrängnis wäre im Land.
Im Land, ja, natürlich.
Und die Voraussetzung wäre, dass ein Großteil dieses Volkes im Lande wäre.
Teilweise ja, zumindest. Ja. Weil, ich meine, die Bedrängnis kann über Israel auch dort kommen, wo sie wohnen. Ja, wenn man sie rausschmeißt. Ja. Und das gibt es ja, nicht? Wir haben das ja im Dritten Reich gehabt hier. Da ist ja Israel außerhalb seines Landes in Bedrängnis geraten. Und es sind wenige umgekehrt, damals. Ja. Wenn wir die Sätze in Hosea 5, Vers 14 und 15 betrachten. Ich werde zerreißen und davongehen. Oder ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren. Dann müssen diese Worte aus der Perspektive Hoseas logischerweise bedeuten, dass Jehova in Israel einmal buchstäblich gegenwärtig sein muss. Also wenn wir jetzt von Hosea in die Zukunft blicken, ja, und dass er dann wieder weggeht und dass mit seinem Weggang Gericht verbunden ist. Ja, wenn in Hosea 5 lesen wir ja von Gericht, dass der Herr zerstören wird, wenn er weggeht. Was ist denn im Jahr 70 passiert? Er ist um das Jahr 30 rum, ja, ungefähr ist er weggegangen. Ja, um das Jahr 0 ungefähr ist er gekommen in das eigene und er wurde nicht aufgenommen. Ja, das sind einfach Zusammenhänge, die sind so klar geschrieben, dass es kein Zweifel gibt. Wenn wir in Hosea 6 weiterlesen, dann steht da geschrieben in den ersten drei Versen: Kommt und lasst uns zu Jehova umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und er wird uns verbinden. Er wird uns nach zwei Tagen wiederbeleben, am dritten Tage uns aufrichten. Und so werden wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns Jehova erkennen, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Sein Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung. Und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen, der die Erde benitzt. Was lesen wir in Matthäus 25? Um Mitternacht war ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt. Also haben wir das ganz genau, das, was hier geschrieben steht. Ja? Sicher wie die Morgendämmerung. Das ist ja das, was auf die Mitternacht dann folgt. Ja? Noch drei Stunden später ist dann der Hahnenschrei und dann dann zwischen drei und sechs morgens, ja, da ist die Morgendämmerung. Dann wird er wieder hervortreten. Ja? Vorher geht er weg, er wird Gericht bringen, ja? Und dann kommt er wieder. Sicher wie die Morgendämmerung. Nach zwei Tagen erfolgt die Wiederbelebung. Wann war die Hochzeit zu Kana?
Am dritten Tag.
Ja, am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana.
Ja.
Am dritten Tag. Also die zwei gehen voraus und am dritten Tag ist Hochzeit. Ja, jetzt kann jeder für sich rechnen, wie das geht, das mache ich jetzt nicht. Ja, ich will mir hier nicht die Finger verbrennen, ja, aber das ist eigentlich nun ziemlich klar, wie die Zeitverhältnisse sind nach diesen Gedanken. Und wir sehen, wir haben jetzt nichts zwischen den Zeilen lesen müssen, sondern einfach, ganz einfach auf das achten, was geschrieben steht. In Daniel 2, Vers 28, in diesem großen Gesicht, das dem Nebukadnezar gezeigt wird, da sagt der Daniel zu ihm, dass Gott dem König Nebukadnezar offenbar macht, was am Ende der Tage geschehen wird. Daniel 2, 28. Und wenn wir dort jetzt in den Versen 42 bis 45 lesen, dann ist da zunächst einmal von den Zehen der Füße gesprochen, die teils aus Eisen und teils aus Ton sind. Und dort lesen wir dann ab Vers 43, dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, gleich wie sich Eisen mit Ton nicht vermischt. Und in den Tagen dieser Könige oder in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels, jetzt haben wir den Gott des Himmels wieder, da spricht der Gott zum Nebukadnezar, der konnte nur mit dem Gott des Himmels was anfangen, ja, mit dem höchsten Gott der Himmel. Und deshalb spricht ihn der Herr auch so an. Und jetzt heißt, da wird der Gott der Himmel ein Königreich aufrichten, welches ewiglich nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volke überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich oder für immer bestehen. Weil du gesehen hast, dass von dem Berge ein Stein sich losriss ohne Hände und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat dem Könige kundgetan, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist gewiss und seine Deutung zuverlässig. Das heißt, das Daniels Standbild, ja, das in der Ebene dort stand, das er gesehen hat im Traum, das wird auf einmal zerschlagen. In den Tagen der 10 Könige. Was lesen wir in Offenbarung 17? Da ist ein Tier, das hat 10 Häupter. Ja. Und was wird uns gesagt? Dass die 10 Könige sind. Oder solche, die noch kein Königreich empfangen haben, aber Gewalt wie Könige haben. Also auch hier haben wir ganz klar den Hinweis, dass dieses Reich, von dem Nebukadnezar bereits gesagt ist, genau das Königreich des Herrn Jesus sein wird, das er dann selber aufrichtet. Weil der Stein, der ohne Hände losgerissen wird, das ist der Herr Jesus. Der Stein, er ist der Eckstein oder der Grundstein oder auch der Schlussstein, ja, der Anfang und das Ende. Und er ging weg um das Jahr unserer Zeitrechnung 0 plus 30 ungefähr. Und er kommt am Ende nach 2 Tagen wieder. Und am 3. Tag ist Hochzeit zu Kana. Kana liegt übrigens im Nordreich Israels. Das ist eine Zeit, da hat der Herr Jesus sehr lange gewirkt. Ja, im Norden Israels, nicht in Jerusalem. Das ist auch was Bedeutsames.
Mit seinem Volk.
Ja, genau. Nun, Hesekiel 34 berichtet uns über den Hirten. Das ist eines der gewaltigen Hirtenkapitel in der Schrift. Und ich werde einen Hirten über sie erwecken und er wird sie weiden. Meinen Knecht David, der wird sie weiden und der wird ihnen zum Hirten sein. Und ich, Jehova, werde ihnen zum Gott sein. Und mein Knecht David wird Fürst sein in ihrer Mitte. Ich, Jehova, habe geredet. Ja. Das heißt, der Gott Israels wird also unter anderem David wieder auferstehen lassen und er wird ihn zum Fürsten in Israel setzen. Daniel hat auch in seinem Dienst auf diese Stelle hingewiesen, ja, dass der David eine Fürstenposition in Israel haben wird. Auch der Daniel zum Beispiel wird am Ende der Tage zu seinem Lose auferstehen. Das heißt, der Daniel hat am Ende der Tage noch einmal einen gewaltigen Dienst für sein Volk zu tun. Jetzt sage ich mal meine Meinung. Ja, bitte. Ich persönlich glaube, dass der Herr ihn seiner Bestimmung gemäß einsetzen wird, die er einmal hatte. Denn er war der Daniel, war der Prophet der Zeiten. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Gott den Daniel dazu erweckt, um Israel über seine Zukunft direkt zu informieren. Würde mich persönlich nicht wundern. Ja, er lässt ja auch den Elia und den Mose wiederkommen zu ihrem Dienst, den er für sie bedacht hat in Offenbarung 11. Auf jeden Fall wird es dem Daniel in Kapitel 12 gesagt, dass er am Ende des Tages wieder auferstehen wird zu seinem Lose. Also wir haben hier eine ganz klare Aussage der Schrift. Hesekiel 37 hatte ich schon erwähnt, dort wird die Auferstehung ganz Israels beschrieben. In den ersten 14 Versen kommt dort das große Gesicht der Totengebeine. Und wir lesen in Vers 11, dass sie das ganze Haus Israel darstellen. Also alle 12 Stämme zu allen Zeiten. Ja, das ganze Haus Israel. Und in den Versen 15 bis zum Ende beschreibt der Herr dann die Zusammenführung der in der Gefangenschaft bis dahin offenbar noch in zwei Lagern getrennten Teile. Das heißt, es wird bis zum Ende hin eine Zweiteilung geben. Ein Holz, das für Juda steht, und ein zweites Holz, das für Ephraim steht. Und Ephraim stellt die 10 Stämme dar, beziehungsweise das Nordreich. In den Versen 19 folgendes sagt dann Gott: Das Holz Josef soll er nehmen, welches in der Hand Ephraims ist, und die Stämme Israels seine Genossen. Und ich werde sie zweitens dazu tun zu dem Holze Judas und werde sie zu einem Holz machen, dass sie eins seien in meiner Hand. Und sie werden sich fortan, und die Hölzer, auf die du geschrieben hast, sollen in deiner Hand sein vor ihren Augen. Und rede zu ihnen, so spricht Jehova: Siehe, ich werde die Kinder Israel aus den Nationen herausholen, ja, wohin sie gezogen sind, und ich werde sie von ringsumher sammeln und sie in ihr Land bringen, und ich werde sie zu einer Nation machen im Lande auf den Bergen Israels, und sie werden allesamt einen König zum König haben, und sie sollen sich fortan nicht mehr zu zwei Nationen teilen. Und in Vers 24 heißt, Hesekiel 37 ab Vers 19. Ich habe aus einzelnen Versen heraus zitiert. Ich werde jetzt, in Vers 24 stehe ich jetzt, und mein Knecht David wird König über sie sein, und sie werden allesamt einen Hirten haben, und sie werden in meinen Rechten wandeln. Im Vers 25 heißt es dann am Ende noch, und mein Knecht David wird ihr Fürst sein ewiglich. 7-mal steht in diesem Gesamtzusammenhang: Ich werde, sagt Gott. David wird also Fürst sein, eine Herrschaftsfunktion haben im Reich der Himmel, und Gott wird ihn dazu auferstehen lassen, so wie auch Daniel zu seinem Los am Ende der Tage. Das lesen wir in Daniel 12, Vers 13. Der eigentliche König ist aber der Herr Jesus. Und das lesen wir in Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und jetzt wird er beschrieben. Und seine Ausgänge oder Ursprünge sind von der Vorzeit oder Urzeit her, von den Tagen der Ewigkeit her. Eigentlich des Äons oder der Äonen. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob das in der Mehrzahl da steht. Auf jeden Fall ist hier nicht der David, der Sohn Isais, gemeint, sondern der Herr Jesus. Ja? Und diese Stelle wird ja im Neuen Testament als Erfüllung bei der Geburt des Herrn Jesus genannt. Nun wollen wir eine Pause machen, die Fenster aufmachen und aus dem Lied 905, den Jahren 1810 bis 1836. Sie wurde ganze 26 Jahre alt. Das Lied spricht für sich. Das heißt, der Glaube an das Wort in Bezug auf das Volk war immer lebendig, und wenn es nur Einzelne waren. Du wirst Zion wieder bauen, auch wenn man nichts davon sieht. Und so wird auch ihre Zurechtbringung durch unseren Gott gemacht werden, ja, zu seiner Zeit. Aus der Drangsal heraus am Ende der Tage. Nun gehen wir ins Neue Testament. In Lukas 1, dort lesen wir aus der Weissagung des Zacharias ab Vers 68 bis 71. Gesegnet sei der Herr, der Gott Israels, dass er besucht und Erlösung geschafft hat seinem Volk und uns ein Horn des Heils aufgerichtet hat in dem Hause Davids, seines Knechtes, gleich wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren, Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. So war die Erwartung der Menschen, die von dem Geiste Gottes durchdrungen waren, zur Zeit des Johannes des Täufers. Und zwar, als er noch nicht einmal aufgetreten war, denn das hat der Zacharias ja vorausgeschaut. Ja? In Matthäus 3, Vers 1 und 2 kommt der Täufer dann und spricht: In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Oder besser gesagt, denn die Königsherrschaft der Himmel ist nahe gekommen. Das heißt, jetzt waren also von den 70 Siebenern der größte Teil abgelaufen. Ja. Aber es fehlte eben noch der Weggang dessen, der da kommt. Ja, der fehlt. Aber verheißen ist es. In der Maria sagt der Engel Gabriel Folgendes in Lukas 1, 31 bis 33. Und siehe, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, eigentlich müsste man dort lesen, nach der Fußnote in der alten Elberfelder Übersetzung, Jehova Elohim des Alten Testaments. Ja, denn das Wort Herr steht dort meistens ohne Artikel da. Das heißt, das ist eine alttestamentliche Formulierung, so wie die Propheten geredet haben. Also wird es heißen, und Jehova wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen, hinein in die Äonen, und seiner Königsherrschaft wird kein Ende sein. Kommen uns diese Worte bekannt vor? Ja? Sie wurden selbst dem Nebukadnezar fast so gesagt. Ja, in Bezug auf das Standbild, das Reich, ja, das der Herr, der Gott des Himmels aufrichten wird, ja, das immer bestehen wird. Der Herr Jesus sagt, es geht nun die Geschichte weiter, ja, der Herr Jesus wird geboren und er beginnt aufzutreten. Und zwar lesen wir davon, dass ab dem Zeitpunkt, wo der Johannes der Täufer eingesperrt wurde, der Herr Jesus begann, seinen Predigtdienst begann. Matthäus 4, Vers 17 lesen wir, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn die Königsherrschaft der Himmel ist nahe gekommen. Also hat er durch seine gleichlautende Botschaft die des Johannes des Täufers bestätigt. Ja. Das heißt, der bisher dem Johannes geglaubt hatte, der wusste, jetzt ist der Richtige gekommen. So genau hat es Gott eingerichtet. Ist es nicht wunderbar, anbetungswürdig? Er setzt also die vom Johannes dem Täufer in Matthäus 3,17 begonnene Predigt des Evangeliums des Reiches der Himmel fort. Später, nachdem er auf breiter Front abgelehnt worden war, redet Jesus nur noch in Gleichnissen zum Volk. Matthäus 13 und so weiter. Und später, als der Herr Jesus über sein Leiden und Sterben deutlicher zu reden begann, sagt er den Pharisäern, die ihn wegen des Reiches der Himmel befragen, in Lukas 17 folgendes, Vers 20 und folgende. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt die Königsherrschaft Gottes? Die waren also, obwohl sie den Johannes den Täufer eigentlich im Grunde abgelehnt hatten, hatten sie aber doch eine klare Hoffnung. Und sie befragen den Herrn Jesus nicht umsonst, um des Reiches der Himmel willen, weil das haben sie ja auch erwartet, auch wenn sie ihn nachher abgelehnt haben. Aber sie haben das anders erwartet, als der Herr Jesus ihnen es gepredigt hatte. Und deshalb sagt er Folgendes zu ihnen. Sie fragen, wann kommt die Königsherrschaft? Dann antwortet er ihnen und spricht in Vers 25, die Königsherrschaft Gottes kommt nicht so, dass man sie beobachten könnte. Das heißt, dass die Weltgeschichte sich langsam dahin entwickelt, heißt es. Noch wird man sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, dass die Königsherrschaft Gottes ist mitten unter euch. Und hier an der Stelle noch kurz die Erklärung. Im Matthäusevangelium lesen wir meistens vom Reich der Himmel oder von der Königsherrschaft der Himmel. Und im gleichlautend zu diesem Begriff nennt der Lukas das immer Reich Gottes. Ja, das heißt, was im Lukas Reich Gottes heißt, heißt meistens im Matthäusevangelium Reich der Himmel oder Königsherrschaft oder Evangelium des Reiches der Himmel. Weiter sagt er, er sprach aber zu seinen Jüngern, also nicht mehr zu den Pharisäern, wohlgemerkt, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen, und man wird zu euch sagen, siehe hier oder siehe dort, gehet nicht hin, folget auch nicht, denn gleich wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende der Himmel, also wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tage. Das heißt, den Pharisäern sagt er, die Königsherrschaft Gottes ist mitten unter euch.
In seiner Person.
In seiner Person. Er war da und damit war die Königsherrschaft da. Das heißt, man hätte ihn einfach nur annehmen müssen. Ja, eigentlich. Aber seinen Jüngern erklärt er, dass zwischen der tatsächlichen Aufrichtung seiner Königsherrschaft und dessen, was bis dahin läuft, eine Zäsur kommt, ein Abschnitt von zunächst mal unbekannter Dauer. Und das erklärt er jetzt in Vers 25, zuvor aber, also bevor er in großer Macht und Herrlichkeit kommt, sichtbar für Israel, nicht für die ganze Welt, für Israel, ja, wenn er auf den Ölberg kommt, zuvor aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Damit hat also der Herr Jesus klar gesagt, das Reich der Himmel kommt erst, nachdem er verworfen wurde von seinem Geschlecht. Hatten das die Jünger damals kapiert?
Nein.
Natürlich nicht, denn es war noch nicht Zeit dafür. Aber er hat es ihnen trotzdem gesagt und wir lesen, dass sie sich später erinnerten an das, was er sagte und was geschrieben steht, nachdem er es ihnen zum Beispiel den Emmausjüngern erklärt hatte. Zusammenfassung für dieses Abschnitt. Erstens, die Königsherrschaft Gottes oder die Königsherrschaft der Himmel auf Erden entwickelt sich nicht allmählich, indem die Zustände in der Welt immer besser werden. Das ist die Vorstellung der meisten Kirchen und Gemeinschaften und sonstiger Religionen, aber nicht der Schrift. Zweitens, die Königsherrschaft der Himmel ist dort, wo der König ist. Wenn er da ist, dann ist sie gegenwärtig. Wenn er nicht da ist, ist sie nicht gegenwärtig. Ja, oder zumindest nicht sichtbar gegenwärtig. Ja, sie ist natürlich, da wir ja zum Beispiel unter der Herrschaft unseres Herrn sind, in jedem einzelnen Glaubenden da. aber eben unsichtbar. Unser Leben ist verborgen, sagt Paulus. Ja? Aber sie ist nicht sichtbar in Bezug auf Israel, sondern wird dann erst sichtbar, wenn er kommt. Die Königsherrschaft ist drittens, oder die Königsherrschaft Gottes ist er selber, der Sohn Gottes. Viertens, sie erscheint einmal wie ein Blitz am Himmel, wenn er in großer Macht und Herrlichkeit kommen wird. Und dann ist sie real, für immer gegenwärtig. Das sind einfach die Konsequenzen aus den Stellen. Fünftens, vor dieser Königsherrschaft muss der König leiden. Sagt er selber, er muss leiden. Und verworfen werden. Hier sagt Jesus öffentlich, was er gleich zu Anfang dem Nikodemus im Verborgenen bereits angedeutet hatte. Nämlich, dass er an den Pfahl muss, so wie der Mose die Schlange erhöhte. So muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Ja. Und hier wird der geheime Wille Gottes der Sendung seines Sohnes offenbar, dass er vor der Errichtung seiner Königsherrschaft leiden muss. Und er hat dazu, das wäre der nächste Punkt, er hat dazu praktisch den Ungehorsam Israels gegenüber dem geoffenbarten Willen Gottes verwendet, ja, um den ganzen Kosmos zu erlösen. Das ist das, was der Paulus uns in Länge und Breite in Römer 9 bis 11, vor allem Kapitel 11 ab Vers 15, auseinanderzufalten versucht. Sechstens, nach seinem Leiden geht er weg. Zurückgeblendet nach Hosea 5. Ja? Das heißt, nachdem er gelitten hat, geht er weg und zerreißt. Und das ist das, was dann im Jahr 70 geschah. Und nach zwei Tagen beginnt er, sein Volk wiederherzustellen und am dritten Tage aufzurichten. So einfach, ja, entschuldigt, wenn ich das jetzt so sage, so einfach ist die Prophetie für Israel, für jedes Kind, das sich die Mühe macht, dem Wort Gehorsam zu leisten, erkenntlich.
Prophetisch ein Tag gleich 1000 Jahre.
Ja. Ja. Paulus erklärt zum Dienst Johannes des Täufers und des Herrn Jesus auf Erden in Apostelgeschichte 13,24, nachdem Johannes angesichts seines Eintritts, also des Eintritts des Herrn Jesus, zuvor die Taufe der Buße dem ganzen Volke Israel verkündigt hatte. Das heißt, das ganze zwölfstämmige Volk wurde von Johannes dem Täufer unterrichtet über den Eintritt des Sohnes Gottes. In Römer 15, Vers 8 sagt Paulus dazu, denn ich sage, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Und der Herr Jesus erklärt den Emmausjünger, habt ihr das nicht kapiert, dass der Messias leiden muss? Das steht doch im Alten Testament. Da könnt ihr es doch nachlesen. Ja? Und heißt, brannte nicht unser Herz. Ja, der Johannes hat heute Morgen auch darauf hingewiesen. Petrus und die 11 Apostel bereiten Israel vor auf die damals nahe Königsherrschaft Christi auf Erden nach seiner nationalen Umkehr zu ihrem Messias. Petrus sagt an Pfingsten in Kapitel 2 der Apostelgeschichte 37 folgende: Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch ist die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Das sind alle die Israeliten, die in der Zerstreuung sind. Denn das sind die Kinder der Propheten und der Väter, denen diese Verheißungen gelten. Das sind nicht die Nationen, sondern das ist Israel.
Auch ja? Nicht die Gemeinde.
Auch nicht die Gemeinde, keine Frage. Petrus macht mit diesen Worten dem ganzen Volk Israel ein zweites Umkehr- und Rettungsangebot. Ja? Und wir sehen, dass das eine Lüge ist, dass Israel deshalb im Jahre 70 zerstört wurde, weil sie ihren Herrn gekreuzigt haben. Denn der Herr Jesus hat ihnen ja klar gesagt, er musste leiden. Der eigentliche Grund für die Zerstörung Jerusalems, ja, rein nach dem offenbarten Willen, war die Ablehnung des Geistes. Und die, sagt der Herr Jesus, die wird nicht vergeben, weder in diesem, ja, noch im kommenden. Ja. Tut Buße, sagt er. Sinnet um, kehret zurück, heißt es eigentlich für Israel, kehret zurück. 5. Mose 30 haben wir das schon gelesen, was da gemeint ist. Wenn wir jetzt nach Apostelgeschichte 3 noch gehen, meine Zeit ist jetzt abgelaufen. Apostelgeschichte 3 möchte ich auf jeden Fall noch lesen, denn das ist ganz wichtig, und zwar nicht das ganze Kapitel, ja, sondern nur die wesentlichen Verse. Das Kapitel müsst ihr selber lesen, weil wenn ihr es nicht selber lest, dann ist es nicht Teil von euch, ja, dann ist es von mir vorgekaute Konserve. Ja. Wir müssen selber im Wort das erarbeiten. Ja. Das ist ganz wichtig. Und das haben uns alle unsere Väter im Glauben gelehrt, dass das so ist. In Apostelgeschichte 3, Vers 12, da sagt nun der Petrus, nachdem das Wunder geschah, dort mit dem Lahmen an der schönen Pforte des Tempels. Da ist eine ganze Menge Volks zusammengelaufen und der Heilige Geist hat es ganz wunderbar zusammengefügt, dass jetzt eine riesen Volksmenge genau diese Botschaft hört. Eben von der Errichtung des Königreichs der Himmel. Darum geht es nämlich in diesem Zusammenhang. Als Petrus es sah, Vers 12 in Kapitel 3, antwortete er dem Volk: Männer von Israel, sagt er da, nicht Männer von Juda oder ihr Juden. Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr unverwandt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit diesen Wandel gemacht? In Vers 17 bis 21 kommt er jetzt auf das zurück, was wir vorher in Lukas 17 aus dem Munde Jesu gehört haben, dass er leiden musste. Dort heißt es, Vers 17, und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, gleich wie auch eure Obersten. Gott aber hat also erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehret euch, auf dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er euch den zuvor verordneten Jesus Christus sende. Woran war also die Sendung des Messias gebunden? An Buße und Umkehr. Wäre er gekommen, wenn Israel Buße getan hätte? Sagt's mal.
Ja.
Natürlich. Ja. Welchen freilich der Himmel aufnehmen muss. Aha, Hosea 5. Ich werde weggehen.
An meinen Ort.
An meinen Ort zurückkehren. Ja. Genau an der Stelle wird es erfüllt. Oder ist es dargestellt, ja, dass sich das erfüllt hat? Denn der Herr Jesus war da ja weggegangen. Der musste weggehen, damit der Geist kommen konnte. Ja. Und jetzt geht es weiter. Welchen freilich der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung all der Dinge, von welchen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Da geht es nicht um die Erneuerung des ganzen Alls an der Stelle, sondern da geht es darum, um die Sachen, die die Propheten für die Zwischenzeit, ja, zwischen dem Weggang des Messias und seiner direkten Wiederkunft zu dem Volke Israel erfüllt werden müssen. Ja, das sind die Zusammenhänge, um die es da geht. Hier ist also ein ganz klarer Zusammenhang und Bezug auf Hosea 3 und 5 gegeben und natürlich auf die vielen anderen Stellen in den Propheten. In den Versen 24 bis 26 kommt noch was Wichtiges. Aber auch alle Propheten, und jetzt staunen wir vielleicht, von Samuel an und der Reihe nach, so viele ihrer geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott unseren Vätern verordnet hat, indem er zu Abraham sprach, und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht erweckte, ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen jeden von euren Bosheiten abwendet. Also lernen wir, und damit möchte ich schließen, indem ich in 7 Punkten zusammenfasse. Erstens, Jesu Tod am Fluchholz war weder Unfall der Geschichte noch eine missglückte Feuerwehraktion, sondern der weise Plan unseres großen und herrlichen Gottes und Vaters. Er benutzte Israels Ungehorsam gegen seinen geoffenbarten Willen zur Rettung des Kosmos, was seinem geheimen Willen entspricht. Zweitens, Gott hat sein Volk Israel nicht verworfen, weil sie seinen Sohn ans Fluchholz gebracht hatten. Er bietet im Gegenteil dem ganzen Volk hier durch Petrus Umkehr und Rettung an. Wer anders behauptet, hat für diese Ideen keinen Schriftgrund. Drittens, wenn Israel Buße tut, dann erst kommen die Zeiten der Erquickung oder des Wiederaufatmens oder der Erfrischung, wie man das auch wiedergeben kann. Und viertens, ihr Jesus, Messias, zurück auf den Ölberg. Dass dann zweite sichtbare Kommen zu seinem Volk als Jesus, Messias und König ist zuvor verordnet. Das heißt, es war also immer schon Gottes klarer Plan von jeher gewesen, dass die Geschichte wie damals so ablief. Das war Plan Gottes. Sechstens, wenn der Messias wiederkommt, richtet er logischerweise auch seine Königsherrschaft auf, welche Petrus und die 11 übrigen Apostel zu verkündigen gesandt waren. Ich möchte nochmal an Daniel 2 erinnern in diesem Zusammenhang. Siebtens, der Messias wird so lange vom Himmel aufgenommen sein, bis alle die Dinge wiederhergestellt sein werden, die durch alle Propheten von längst her zuvor verkündigt sind. Das heißt, wann wird also die Königsherrschaft des Christus aufgerichtet? Am Ende der Tage, am Ende dieses Äons, nach 2 Tagen, nach Hosea 5. Und am dritten Tage wird dann das Reich kommen.
Vers 20 noch einmal. Und er, der Allerhöchste, den euch zuvor verkündigten Christus senden wird, würde bedeuten, dass das nur sein Volk betrifft.
Natürlich.
Wenn er wiederkommt.
Natürlich.
Sichtbar.
Ja, er kommt ja auch auf den
Weg. Da schmeckt die ganze Christenheit.
Ja, klar. Zacharia 14
weil
steht.
Weil sie ja meint, er kommt zu ihnen.
Ja. Er kommt aber zu seinem Volk, steht da. Ja. Nachdem eben die 7 plus 62 Siebener vorüber waren.
Nochmal, die Siebener sind immer 7 Jahre.
Ja. Weil das nach Daniel 9, Vers 26, wo dann der Messias weggetan wird, ja, und nichts hat, fällt noch einer. Wann wird er also ablaufen? Am Ende der Tage. So einfach ist es. Also hier lösen sich die ganzen Widersprüche auf. Was nun in den letzten 7 Jahren im Detail alles abläuft, das ist gar nicht, entschuldigt, wenn ich das so sage, das ist gar nicht so wichtig. Ja? Inhaltlich steht es ganz genau in der Offenbarung, denn die beschäftigt sich mit dieser Periode. Und die betrifft auch nur Israel. Damit möchte ich jetzt Schluss machen. Ich habe euch lange nun gequält. Aber es war notwendig. Ja, wollen wir noch danken. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir jetzt, und es war doch ein Bruchstück, was wir nun betrachtet haben, nur ein ganz winziger Ausschnitt aus deinem kostbaren Wort. Und wie herrlich ist schon dieses, wollest du es schenken, dass wir, dass jeder einzelne von uns sich tief hineinbeugt in dein Wort, um die Gedankengänge zu erfassen, die du darin niedergelegt hast. Und es gehört ja mit zu dem, dass wir erwachsen in Christo werden, dass wir nicht nur uns mit uns selber beschäftigen, sondern mit deinen Plänen, mit dem, was du für die anderen, für die wir ja auch Gerufene sind, ja, für den Kosmos und für dein Volk und für die Nationen, dass wir uns mit ihrem Heil beschäftigen. Hab Dank, dass du es schenkst. Gesegnet sei dein heiliger Name. Amen.
Amen.
Wir wollen noch aus dem Lied 167 singen, die ersten, ja, wahrscheinlich auch alle, also 1 bis 3, 167.